Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich hoffe, dass es dir auch wohl ist in dem Herrn, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seinem Frieden und alles, was wir so besungen haben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, ich weiß, du bist stark, du bist überall anwesend, du hast alles in der Hand. Mein Thema heute Nachmittag ist, verlass dich auf die Zusagen Gottes, auf Gottes Wort. Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Preis dem Herrn. Manchmal haben wir dunkle Stunden, manchmal zweifeln wir, manchmal blicken wir nicht durch, aber Gott ist treu. Was er verheißt, was er verspricht, das geht in Erfüllung. Bezweifle nicht, was du im Licht geschaut hast, wenn du im Dunkeln bist. Gott möge uns Gnade schenken. Und das ist die Botschaft, die ich drüber bringen möchte durch die Hilfe Gottes. Gott hält seine Versprechungen. Sein Testament ist fest, ist besiegelt und es wird in Erfüllung gehen. Da sitzt er irgendwo und dann guckt, wird das alles erfüllt, wird das alles eingehalten, was ich versprochen habe? Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Themen. Freitag wird das Thema sein, Gott will dein Bestes. Und am Samstag verstehe die Zeichen der Zeit. Wir sind in der Endzeit. Es geht Schlag auf Schlag. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, was es auch immer ist. Wir sehen dieses Jahr schon, allein dieses Jahr ist ein Kriegsjahr. Es ist kein Friedensjahr. In Irak, in Afrika und so weiter, überall in Ukraine, überall kriselt und knallt es. So, die Zeichen der Zeit. Jesus sagt, ihr werdet Krieg und Kriegsgeschrei hören. Und dann sagt die Bibel, und dann erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Dann wird am Sonntag, werden wir das Thema behandeln, überwinde deine Minderwertigkeit. Ich bin so klein, ich bin gar nichts, ich hab nichts. Nein, der Teufel möchte dir negative Gefühle einreden, aber der Heilige Geist gibt dir ein gutes, positives Gefühl. Sei stark in dem Namen des Herrn. Über Minderwertigkeit werde ich darüber sprechen. Aber jetzt, wir sind hier, um uns auf Gottes Wort zu verlassen und ich möchte, dass du dich auf der Bibel verlässt. Die Bibel ist so zuverlässig. Millionenfach auseinandergerissen, kritisiert, verflucht, verfolgt, vernichtet und immer wahr. Himmel und Erde mögen brennen, aber Gottes Wort bleibt stehen. So, Gott hält seine Versprechungen und ich werde den Beweis antreten, dass was er hier sagt, ob du das verstehst oder nicht, es geht in Erfüllung. Gottes Worte zuerst mal an dir persönlich, dann an der Welt, dann an der Ewigkeit, was auch alles ist. So, Gottes Wort stimmt. Wir leben zwischen Verheißung und Erfüllung. Also wir haben hier die Verheißung, wir haben das Wort, wir haben die Zusagen, wir haben die Anleitung, wir haben den Impuls, wir haben das Versprechen und dann leben wir dazwischen und warten, bis der Tag X kommt, bis sich das alles erfüllt. Es ist manchmal uns sehr schwer, wenn wir darauf warten müssen, wie lange muss ich noch warten, wann sind wir dort? Wenn ich so meine Kinder unterwegs hatte, haben sie gedacht, Papa, wann sind wir dort? Dann müsste ich immer sagen, über 7 Berge. Wartet noch ein bisschen, wenn wir dort und dort an dem vorbeigekommen sind, dann werden wir dort sein. Weißt du, wir haben Anhaltspunkte. Wenn das und das passiert, wir werden dorthin kommen. Aber wir müssen warten und Geduld haben. Wir hätten so gerne gestern gesagt und schon heute sollte erfüllt sein. Du kannst dich auf die Zusagen Gottes verlassen. Wir leben in der Hoffnung. Weißt du, in einer spannungsvollen Zeit. Wir sind manchmal, ich hab's und ich hab's doch nicht. Und ich warte darauf. Und ich bin noch nicht so weit. Aber ich glaube, es wird werden. Die Jünger mussten 10 Tage warten, bis der Heilige Geist kam, obwohl Jesus verheißen hat. Weißt du, es ging nicht so Schlag und auf Schlag. Und dann auf die Wiederkunft Jesu. Wir müssen bis heute auf die Wiederkunft Jesu warten. 2000 Jahre ist schon Jesus unterwegs, bis er zu uns kommt. Er ist hinaufgegangen, uns die Wohnung zu bereiten, die Städte, damit er eines Tages kommt und uns zu sich nimmt. Und die Jünger haben gewartet in Jerusalem. Jerusalem ist ein Beispiel für die Gegenwart Gottes. Bleibt in der Gegenwart Gottes. Bis ich die Kraft bekomme, bis was sich tut, bis der Same Gottes, das Wort Gottes aufgeht, bis es anfängt, Frucht zu tragen, bis Gott euch weiterführt, wartet. Wir müssen immer warten, bis grün wird. Verstehst du, wir sitzen manchmal stundenlang in unserem Leben und sagen, Gott, wann bewegt sich was, wann tut sich was? Warte auf Gottes Zeit, auf Gottes Kairos, auf diese erfüllte Zeit, auf die Zeit, die er versprochen hat. Das Wort Gottes wird wahr werden, egal was wir sagen und was wir denken, wie wir uns fühlen. So, Römer Kapitel 8, Vers 23, obwohl wir den Heiligen Geist haben, obwohl ich den Heiligen Geist habe, obwohl ich Kind Gottes bin, obwohl ich errettet bin, obwohl ich Heilsgewissheit habe, mein Geist seufzt. wie lange noch? Verstehst du? Wir sind errettet und wir seufzen trotzdem. Verstehst du? Wir warten auf die Erlösung des Leibes, auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und dann sagt der Herr, du musst noch warten, sogar in der großen Trübsalzeit, für die Seelen unter dem Altar. Ihr müsst warten, bis die noch dazukommen, die Seelen unter dem Altar. Wir haben die Verheißung Gottes, wir haben es schwarz auf weiß. Und jetzt müssen wir nur noch auf die Vollendung der Dinge warten. Und alles spitzt sich dann zu. Und dann in diesem Moment, wenn alles reif ist, wenn alles erfüllt worden ist, dann passiert es. So, obwohl wir den Heiligen Geist haben, seufzen wir und warten doch auf die Erlösung unseres Leibes. Weißt du, mein Leib, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man älter wird, da hat man da ein Handicap und dort ein Handicap und da funktioniert es wieder nicht so und da musst du zum Arzt gehen und das muss wieder gesund beten und gesund glauben oder was auch immer. Der Heilige Geist beseelt uns und gibt uns immer wieder Kraft. Es seufzt. Wir seufzen. Wir haben zwar den Heiligen Geist als die Erstlingsgabe und doch seufze ich. Obwohl ich Frieden mit Gott habe, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ich seufze. Trotz dem Frieden Gottes, trotz die Fülle der Verheißungen, ich seufze. Ich bin noch nicht am Ziel. Wenn du so einen Marathonlauf mal mitmachen würdest, verstehst du, 40 Kilometer, aber das sind noch 2 Kilometer, bis es soweit ist. Und doch sind wir noch nicht erlöst. Wir sind erlöst, wir glauben, dass wir erlöst sind, aber unser Körper kommt nicht mit. Unsere Seele ist erlöst, die freut sich schon auf den Himmel. Wir malen uns schon aus, das neue Jerusalem, die Wohnung, in der wir mal wohnen werden. In unserem Herzen sind wir erlöst, aber nicht in unserem Fleisch, in unserem Leib. Wir seufzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal geseufzt hast, was das Seufzen wirklich ist. Oh, mein Gott, seufzen. Wie lange geht dieser Zirkus hier? Wie lange geht dieses ganze Jammertal? Wie lange muss ich hier durch diese Tiefebene fahren oder durch diesen Pass? Wir warten auf die Erlösung unserer Situation. Wir sind in der Welt und wir sind doch nicht von der Welt. Wir kommen uns so fremd vor. Wir sind hier Ausländer. Wir haben noch so viele Kämpfe zu bestehen. Wir beten zu Jesus. Wir wissen, dass er hier ist. Und doch ist er so weit weg irgendwie. Der Körper und das Äußere macht nicht mit. Es zerfällt, es bröckelt auseinander. Die Bibel sagt, wir sind gerettet auf Hoffnung. Wir sind gerettet auf Hoffnung, was es auch immer ist. Wir sind wie ein Baum. Wir können abgehauen werden, aber wir schlagen immer wieder aus. Wir schlagen immer wieder aus. Da sind so viele Sprösslinge, die dann noch übrig bleiben. Wir sind in dieser Welt, wir werden gepiesackt, wir werden gequält, wir werden belästigt, wir werden angegangen. Das Seufzen, weißt, wir sind traurig. Wie heißt es in der Bibel? Wir müssen durch viel Trübsal, nicht durch die große Trübsal, aber durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Wir sind nach dem Willen Gottes hier. Und wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Und das ist die Traurigkeit. Muss ich sterben? Warum hast du Heiland nicht anders gemacht? Du hättest auch anders machen. Ich glaube und pst, die Entrückung findet statt. Und ich bin weg von dieser Welt. Aber nein, Jesus sagt, Vater, erhalte sie in der Wahrheit. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, erhalte sie in der Wahrheit, erhalte sie im Leben, erhalte sie in der Wirklichkeit. Die göttliche Traurigkeit, das ist was anderes als nur traurig sein, wenn jemand gestorben ist. Die göttliche Traurigkeit ist, es ist bald alles zu Ende. Wir seufzen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du betest, seufze ruhig. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Weine und klage und jammere und sag, oh Gott, wie lange noch? Wo bist du? Man erzählt mir so von den Wundern Gottes, was du den Alten getan hast in Ägypten, wie du das Volk Gottes rausgeführt hast, wie du durch die Wüste durchgebracht hast. Und ich, wo bin ich? Manchmal denke ich, ich bin falsch gewickelt irgendwo. Ich habe mich nicht richtig bekehrt oder was auch immer ist. So, die göttliche Traurigkeit wirkt Freude, heißt es in der Heiligen Schrift. Gibt uns Hoffnung. Und zwar die Gewissheit, Gott hat auch diese Situation unter Kontrolle. Halte ich an Gottes Wort. Gottes Wort ist wahr. Und was er verspricht, das geht in Erfüllung. Und da heißt es, jede Züchtigung. Man darf heute die Kinder ja nicht mehr züchtigen. Aber Gott erlaubt sich, die Kinder Gottes zu züchtigen. So einen kleinen Bachelor geben. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint sie nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt es eine reiche Frucht denen, die da drin geübt sind. Frieden und Gerechtigkeit. David sagt einmal, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich mich an dein Wort. Eigentlich, die ganze Züchtigung dient dem einzigen Zweck, dass ich wieder zurückkomme auf den Punkt, wo Gott mich haben wollte. Manchmal gehen wir immer so daneben raus, gehen vom Weg ab. Oder eine andere Übersetzung sagt, ehe ich gedemütigt wurde, halte ich mich an dein Wort, an deine Versprechen. Ich halte mich an dein Wort, an deine Versprechen. Ich lasse mich nicht beirren, würde er auf Deutsch sagen. Ich lasse mich nicht durcheinander bringen. Ich lasse mich nicht von meinem Konzept wegbringen. Ich bleibe auf dem Weg. Dein Wort hat mir es versprochen. Ich werde kommen und dich erlösen. Ich werde dich nicht zulassen, dass du ein Grab findest bei den Gottlosen, bei den Ungerechten. Und der Beter sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Und ich möchte dir heute vom Wort Gottes zurufen, lass dich nicht entmutigen, halt dich an der Bibel, halt dich nicht an Menschen, halt dich nicht an Kirchen, halt dich nicht an Gemeinden, halt dich nicht an Pastoren, halt dich an die Bibel. Mein Wort, oder dein Wort, sagt der Psalmist einmal, ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. So, auch wenn wir im Finstern sitzen, Gott ist immer noch Licht. Er ist bei ihm, ist immer Licht. Er kennt keine Nacht, er kennt keine Finsternis. Bei ihm ist alles Licht. Und wenn du Gott in dir hast, hast du Licht, das innere Licht in dir. Das innere Licht wird dich wieder ans Licht bringen. In der Heiligen Schrift heißt es mal, in seinem Licht sehen wir das Licht, weil wir hier drin Licht haben. Leuchtet da draußen für uns der Weg. Deshalb gib dich nicht auf. Wir werden eines Tages Gott schauen, wir werden seine Gnade erleben, auch wenn wir hier in Ungnade fallen bei Menschen. Ich werde nie vergessen, vor kurzem hat einer zu Todesverurteilter in Amerika gesagt, wissen Sie, ich bekomme jetzt die gerechte Strafe, ich sterbe, das ist mir egal, aber ich habe Frieden in Gott und ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Auch wenn ich als Verbrecher jetzt hingerichtet werde und auf dem elektrischen Stuhl muss. Ich werde bei Gott sein. Und das ist vielleicht für manche frevelhaft. Vielleicht ist es für manche frevelhaft, aber im Gefängnis hat er Gott gefunden, den Glauben an Gott gefunden. Und das kann einem niemand nehmen, auch der elektrische Stuhl nicht. Auch das Kreuz nicht. Auch wenn da die Leute jetzt wie unten im Irak oder in Syrien geköpft werden, den Frieden Gottes können auch die ISIS nicht nehmen. Vergiss es. Deshalb, sie können nur den Kopf uns nehmen und unser Leib töten, aber sie können den Frieden Gottes, den wir in Gott haben, nicht nehmen. Deshalb, wir müssen die Leute nicht beweinen und groß betrauern. Die tun mir uns so leid. Die tun mir leid. Mir tun alle Leute leid. Auch bei uns werden Leute geplagt und gequält und müssen unten durchgehen. Wir haben diese Tage auch gehört, wir haben so viele Arme. 15 Millionen Leute sind arm in Deutschland. Leben in der Armutsliste. Die haben nicht so viel Einkommen. Und trotzdem können manche Arme ganz reich sein. Denn der wahre Reichtum besteht nicht vom Kapital und Geld und was du hast, sondern was du innen drin hast. Der Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. So, wir sind gerettet auf Hoffnung. Auch wenn wir nichts haben, wir wissen, wir haben eine Stätte von Gott bereitet. Du sagst ja, das ist alles Vater Morgana, das ist so Trostpflaster, Bruder Matthäus, was du da erzählst. Ja, wir sind auf Hoffnung gerettet. Weißt du, wenn Menschen in Not sind, im Sterben liegen, das ist die einzige Hoffnung, was sie haben. Ich habe einen Heiland. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da kann kommen, was er will. Wenn ich diese Erde verlasse und wir müssen alle der Reihe nacheinander, Reiche und Arme, Große und kleine Künstler und Dumme, die müssen die Erde verlassen. Schriftsteller, Politiker, Theologen, Pfarrer, Pastoren, sie müssen alle die Erde verlassen. Wohl uns, wenn wir Frieden mit Gott haben. So, uns wurde die Rettung versprochen. Wir sind hier noch im Feindesland. Ich muss zuerst mal einleiten, damit du weißt, worüber ich spreche. Wir sind hier im Feindesland und wir werden evakuiert, wir werden abgeholt vom Herrn Jesus Christus. Die Rettungsautos stehen schon. Oder Rettungsflugzeuge stehen. Und die Bibel sagt, und ich werde kommen und plötzlich in einem einzigen Augenblick mein Volk, meine Gemeinde hinwegschnappen. Jesus wird dich abholen. Stell dir mal vor, der himmlische Abholdienst steht schon bereit. Der himmlische Evakuierungsdienst steht schon bereit. Die Engel werden die Erlösten sammeln von allen vier Himmelsrichtungen. Und in einem einzigen, Paulus schreibt im Thessalonicher Brief, in einem einzigen Augenzwinkern, wir werden weg sein. Dann können die nachher den Mist aufräumen. Dann können die nachher den Großputz machen. Dann können sie die Wohnung auflösen. Dann können sie die noch offenen Rechnungen zahlen. Warum? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in alle Ewigkeit. Das ist kein billiges Versprechen. Wir leben auf Hoffnung, so wie Jesus das erste Mal versprochen war und kam. Wir haben so viele Versprechungen im Alten Testament, deshalb ist es so wichtig, dass du das Alte Testament liest. Das Alte Testament ist nötig und wichtig, um das Neue zu verstehen. Du verstehst das Neue Testament nicht, die Wiederkunft Jesu nicht. Auch die Apokryphen solltest du lesen, auch obwohl es nicht Gottes Wort ist, aber die Apokryphen sind wichtig. In den Apokryphen erfährst du die 400 Jahre, die dazwischen liegen, zwischen der Zerstörung des Tempels, zwischen Prophet Malachi und Johannes den Täufer. Das in den Apokryphen. Woher kommen die Pharisäer? Woher kommen die Schriftgelehrten? Woher kommen die Essener? Woher kommen all diese Kämpfe, dass da sind? Wie kommen die Römer ins gelobte Land? Die sind nicht eingedrungen, sondern man hat sie eingeladen. Und das alles erfährt man aus den Apokryphen. Lies auch die Apokryphen. Die sind nicht Gottes Wort. Ich muss vorstellen, wir Deutsche, stell mal vor, wir Deutsche wüssten die letzten 400 Jahre nicht. Wir hätten wüssten nicht viel von Reformation, wir wüssten nicht viel vom Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, warum Deutschland so ist, wie es ist, warum Europa so zerrissen ist, wie es ist. Die 400 Jahre würden uns fehlen. Und deshalb ist so wichtig, studier die Bibel und lies den Zusammenhang und sei nicht engstirnig. Um Gottes Wort zu verstehen, musst du ein weites Herz haben. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das ist ganz arg wichtig. So, das erste Kommen Jesu war versprochen durch viele, viele Propheten. Ich will nicht darauf eingehen. Weißt du, dass Jesus sogar verraten wird für 33 Silberlingen? Das steht drin in der Bibel, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Das hat sogar der Herodes, der ungläubige Herodes, rausgekriegt und die Schriftgelehrten in Jerusalem, als die Weisen kamen. Er sollte in Bethlehem geboren werden. Und das Jahrhunderte vorausgesagt. So ist auch das zweite Kommen Jesu vorausgesagt. Und wie das erste eingetroffen ist, wird auch das zweite kommen. Gottes Wort ist zuverlässig. Du kannst dich auf das Wort Gottes verlassen. So wie der Heilige Geist versprochen wurde, als Jesus in den Himmel fuhr, wartet noch ein bisschen, der Tröster, der Heilige Geist kommt. Bleibt in Jerusalem. Und er kam 10 Tage danach, nach der Himmelfahrt. So werden auch alle anderen Versprechen Gottes sich erfüllen. Die erfüllten Verheißungen Gottes sind ein Beleg, die Quittung, dass noch auch die übrigen erfüllt werden. Das ist sozusagen die Anzahlung. Der erste Teil, der zweite Teil kommt immer. Früher gab es in der Zeitung, heute gibt es sicher nicht mehr, aber früher gab es in der Zeitung, wenn du so einen Bericht gelesen hast, so Geschichte gelesen hast, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Weißt du, da waren so Krimis und was auch immer waren, Fortsetzung folgt. Auch hier, was wir in der Bibel haben, immer wieder, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Und wir sind noch nicht fertig. Jesus ist auferstanden, das ist ein ganz starker Beleg, ein starkes Argument. Der Auferstehung, sie geschah, wie versprochen wurde, am dritten Tag wird er auferstehen. Er wird im Grab von edlen Leuten gelegt, in ein Grab, in das noch niemand lag. Und das war das Grab von Josef Arimathea. Und Josef war ein Edler, ein Ratsmitglied vom Hohen Rat. Und das wurde nicht, manche Leute sagen, das wurde hier nachträglich reingeschrieben. Nein, das ist vorher passiert und sie haben nur nachträglich aufgeschrieben. Pfingsten war die Verheißung des Vaters. Johannes der Täufer, er sagt, bei der Taufe Jesu schon, da hatten die Leute keine blasse Ahnung vom Heiligen Geist. Ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und exakt, das hat sich erfüllt. Weiter, Pfingsten ist eine weitere Erfüllung, eine Antwort auf das Gebet Jesu. Jesu hat gebetet, Vater, ich bitte um den Heiligen Geist. Sende den Heiligen Geist und ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Und es ist gut, dass ich weggehe, sagt er. Denn wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht kommen. Der Heilige Geist kam nicht von sich aus. Er wurde vom Vater versprochen, von Jesus erbeten. Und in der Pfingstpredigt sagt Petrus, diese Ausgießung vom Heiligen Geist, das ist nicht eine Erfindung von Jesus oder von wem auch immer. Es ist die Erfüllung des Propheten Joels, der Jahrhunderte vorher lebte. Und Joel hat genau geweissagt. Und er ist der Prediger der Pfingstler, der Joel. Der erzählt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch und so weiter. Dann werden sie Gesichter, Visionen und Träume haben. Apostelgeschichte 2. Da heißt es, Joel hat es vorausgesagt. Hier erfüllt sich die Prophezeiung vom Joel. Also, du kannst auf das Wort Gottes sich verlassen, was da drin steht. Vielleicht erlebst du nicht alles zu deinen Lebzeiten, aber du erlebst. Du erlebst. Und du durchlebst. So, der Heilige Geist kam tatsächlich und wurde die Verheißung erfüllt. Und ein anderer schlagender Beweis ist, das Wort Gottes war, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Dass es heute die Gemeinde Jesu gibt, nicht nur unsere Gemeinde, sondern überall auf der ganzen Welt gibt es Gemeinden Jesu. Es sind keine großen Gemeinden, manchmal nur 20 Leute, manchmal 100 Leute, manchmal sind sie größer, aber bei großen Gemeinden mache ich sowieso die Frage, wie groß ist die Gemeinde? Wahre Gemeinde, die besteht nicht aus der Menge, sondern aus Qualität. So, aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu ist nicht die katholische Kirche und auch nicht die protestantische Kirche. Die Gemeinde Jesu ist eine Untergrundkirche. Dort paar, dort paar, dort paar. Und verbreitet unter alle Völker. Und du siehst, die Gemeinde Jesu ist ein schlagender Beweis. Das konnte der Teufel nicht auslöschen. Durch die Verfolgung, durch die ganzen Ketzerprozesse, durch die ganzen Irrlehren und Verführungen und Abfälle und was auch immer passiert ist, die Gemeinde hat sich immer wieder behauptet und Leute kamen immer wieder zum Glauben an Christus, an dem lebendigen Christus, den echten Glauben. Und in unserem Jahrhundert, als man fast Christentum aufgegeben hat, Gott ist tot, und dann Darwin und alle Kollegen mit der Evolutionstheorie, als die dann kamen, und Hegel und alle diese Professoren, die beweisen wollten, Karl Marx, Gott gibt es nicht, Religion ist Opium fürs Volk. Was ist passiert? Da kam die Pfingstbewegung, ein ganz neuer Aufbruch. Und innerhalb von im ersten Jahrhundert wurde fast die ganze Welt wieder erweckt und bewegt. Man dachte, das Christentum ist untergegangen, könnte man beerdigen. Aber nein, es ist aufgebrochen. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, der Teufel kann machen, was er will. Gerade wenn es am dunkelsten ist, scheint das Licht wieder hell. Blitzt es wieder auf. Deshalb, wir sollen auch hier in unserem Land nicht aufgeben, den Glauben, wenn es stockdunkel ist. Und wenn es heißt, die Heiligen haben abgenommen. Es gibt bald gar keine Heilige mehr. Verstehst du? Und wo sind die echten, wahren Christen geblieben? Ich sage es, wenn nur noch 2 übrig bleiben, wird die Erweckung kommen. Preis Gott, nur noch 2. Da musst du nicht die großen Massen warten. Weißt du, Gott kann mit dem Überrest noch viel anfangen. So, die Gemeinde ist ein schlagender Beweis. Der Heilige Geist kam und die Jünger, und wir verdanken den Jüngern, dass sie gehorsam waren, dass sie gewartet haben in Jerusalem und dass sie offen waren für das Wirken des Herrn. Sie gehorchten dem Wort Jesu. Sie blieben in Jerusalem. Sie liefen nicht weg vor den Juden. Die wollen uns totschlagen. Und sie haben sich nicht weiter noch abgekapselt. Nein, sie haben gewartet und das war eine Herausforderung. Und plötzlich voll Heiligen Geistes tritt Petrus auf und sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, dieser Jesus ist auferstanden. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus dort predigt auf dem Balkon. Die Pforten der Hölle konnten bis heute die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Menschen werden heute noch mit dem Heiligen Geist erfüllt, genauso wie vor 2000 Jahren. Und das ist Phänomen. Weißt du, das Feuer Gottes brennt weiter, es ist nicht ausgegangen. Es gibt immer wieder ein paar Kohlen, die das Feuer rüberretten. Immer wieder welche. Und sie reden in neuen Sprachen, sahen Gesichter, sehen heute noch Gesichter, bekommen Offenbarungen, Gott wirkt Zeichen. Es sind nicht immer große, gewaltige Zeichen. Wir denken immer was ganz Großes. Die Apostelgeschichte. Uiuiui. Wisst ihr, ich habe mich mit der Apostelgeschichte beschäftigt und auseinandergenommen und versucht zu verstehen. Und ich habe gemerkt, du, da war nicht so gewaltig, wie du es hörst. Da bekehren sich 3.000, dann nachher gleich 5.000. Das sind Jahre vergangen. Und dann gab es eine Verfolgung. Am Schluss blieben nur noch 12 übrig in Jerusalem. Verstehst du, nur noch die Apostel blieben übrig. Und das Evangelium breitete sich aus. Und wo die Jünger hinkamen, 2, 3, eine Familie weggezogen ist, dort entstand eine Gemeinde. In den Hauskreisen hin und her. Und die Geschichte sagt, dass die im ersten Jahrhundert, unserer Zeitrechnung, dass fast das ganze römische Imperium erfüllt war mit der Lehre Jesu Christi. Die Apostel, sie haben das Feuer weitergetragen. Und das war kein Bluff damals und ist heute auch kein Bluff. Weißt du, mir tun die armen Antipfingstler leid, von Herzen leid. Gott hat uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben und Petrus sagt im Haus von Cornelius, der empfängt den Heiligen Geist genauso wie wir. Und das ist auch ein schlagendes Beispiel. Wir empfangen das Gleiche, was die Apostel bekommen, genauso wie die. Gar nicht anders, gar nicht weniger, gar nicht schlechter, gar nicht besser. Genauso wie wir. Wir empfangen den Heiligen Geist, den Pfand des Glaubens, der unserer Erlösung, das Angeld, die Anzahlung oder die Kaution, wie auch immer das nennen möchtest, das gibt Gott uns als Vorschuss. Jetzt habe ich den Heiligen Geist. Ich kann im Heiligen Geist nicht nur von meinem Glauben her, sondern im Heiligen Geist aber lieber Vater sagen, so wie die damals, wie Petrus. Genauso wie die. Wenn das alles nicht wahr wäre, das wäre schrecklich. Aber ich bin Gott so dankbar. Hier heißt es in 1. Korinther 15, wo Paulus schreibt über die Auferstehung, wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unsere Predigt vergeblich. Aber Gott sei Dank, er ist auferstanden und wir haben so viele Zeugen. Verstehst du? 500 auf einmal. So, Gott hat so viel investiert, Gott hat sein Wort erfüllt bisher und das hat sie immer erfüllt, was er gesagt hat. So spricht der Herr. Und es ist so wichtig, dass wir das hören, was der Herr sagt. Und wenn das nicht wahr wäre, hätte Gott nicht so viel in uns investiert, in die Welt investiert, hätte sein Sohn Jesus Christus uns nicht gegeben. Aber es war die Liebe Gottes. Er hat uns Jesus gesandt. Und das ist die Anzahlung, der Heilige Geist, die Anzahlung, der Vorschuss. Und Anzahlung ist ein Teil der Bezahlung. Da kommt noch mehr. Das ist nicht alles. Das sind nur 10%. Vielleicht. Oder vielleicht nur 1%. Die Gabe des Heiligen Geistes. Aber die Anzahlung ist für mich die Garantie, dass es noch mehr kommt und dass es abgenommen wird. Der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich steht in der Bibel einmal. Also, jeder Gläubige, der den Heiligen Geist hat, und er sollte danach trachten und sehnen und beten, Gott, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und zwar nicht wie die Charismatiker vielleicht und Pfingster sagen, nein, wie du uns in der Bibel versprochen hast, in der ganzen Fülle, in der ganzen Gnade, in dem wahren Reichtum, deine Verheißung. Und ihr werdet Gesichter sehen, ihr werdet Träume haben, ihr werdet Offenbarungen bekommen, ihr werdet das und das bekommen, was durch den Heiligen Geist alles bekommt und alles passiert in unserem Leben. Pfingsten ist nur das Fest der Erstlingsgaben, der Erstlingsernte eigentlich. Die erste Ernte in Israel, das war Pfingsten, das Pfingstfest. Und gerade an diesem Tag passierte, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. An dem Erstlingstag, wo die Erstlingsgaben zusammengetragen wurden, die erste Ernte. Also du kannst dich auf die Zusagen Gottes verlassen und dass Gott sogar im Timing arbeitet. Geschwister, Gott arbeitet sogar nach dem Rhythmus der Natur. Manche Leute sagen, Weihnachten, das ist ein heidnisches Fest. Sonnenwende. Verstehst du, Gott arbeitet gerade am 24. Dezember. Da wurde Jesus geboren. Kannst glauben oder nicht? Also ich kann den Beweis antreten, dass das so war am 24. Dezember. Wo die Lämmer geboren werden, da heißt es plötzlich, und der Engel kam zu den Hirten und sagte, in Bethlehem ist auch das Lamm Gottes geboren. Die Lämmer. Die Lämmer am sonnenlängsten Tag im Jahr, im Juni, da ist langweilig, haben sie 6. Und da werden die jungen Lämmer gezeugt oder die Schafe geschwängert und dann werden die Lämmer gezeugt und die Trächtigkeitszeit ist genau 6 Monate beim Schaf und am 24. Dezember werden sie geboren. Das ist kein Kunststück. Weißt du, nur Antichristen, die sagen, das ist heidnisch Weihnachten. Nein, für mich ist Weihnachten das tollste Fest. Jesus, mein Heiland, ist geboren. Exakt genauso wie die Natur stimmt. Genauso wie am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde. Oder genauso wie Ostern am Passa, als der hohe Priester das Opfer bringt. In dem Augenblick, bevor das Opfer geschlachtet wird, ist Jesus gestorben am Kreuz von Golgatha. Und der Vorhang zerriss und er konnte sein Opfer sparen. Gott ist zuvor gekommen. Und deshalb, Gott arbeitet auch mit den jüdischen Festen. Und die jüdischen Feste haben eine große heilsgeschichtliche Bedeutung. Und auch die Feste der Völker, auch die Heiden. Die Heiden sind nicht hinterm Mond. Gott hat sie zuerst den Heiden sich offenbart. Adam und Eva und in der ganzen heidnischen Zeit Abraham in Chaldea. Gott offenbart sich allen Menschen. Gott ist ein Gott, der sich den Menschen offenbart. Und er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur nebenbei. Du kannst auf die Zusagen Gottes rechnen. Ob Jude oder Heide, Gottes Wort geht in Erfüllung. Als der Tempel der Juden zerstört wurde, im gleichen Jahr wurde auch der Tempel des Zeus in Rom zerstört. Im gleichen Jahr. So, Gott arbeitet immer zweigleisig, nicht nur eingleisig. Die Juden, nein, Gott ist so großer Gott, auch der Gott der Nationen, der Völker. Und Gott will, dass die Gnade Gottes überall hinkommt. Es ist unmöglich, dass die Geschichte lügt. Und die Geschichte beweist die Echtheit der Verheißungen Gottes. Es stimmt, was es gesagt hat. Und ich finde es ganz toll, Archäologen, wenn sie jetzt die Bibel ausgraben, die entdecken, das ist wahr. Hier, Israel war da, der König David war da. Als ich mal in Arad war, das ist unten, ganz unten im Süden von Israel, und ich habe irgendwo hier in der Bücherei gelesen, da gibt es noch, keine christliche und keine jüdische Zeitschrift, aber in der archäologischen Zeitschrift habe ich gelesen, da muss auch im Süden von Arad ein gottesfürchtiger Altar sein, wo man Gott geopfert hat, noch bevor der Tempel in Jerusalem stand. Und dann finde ich da ein paar Leute beim Ausgraben, und was finden sie? Den Tempel oder ein Altar in Arad, und der ist koscher für die Juden. Es wurde genauso geopfert wie in den Tempel in Jerusalem. Und da heißt es sogar vom König Hiskia, und er tat die Höhe nicht ab. Das waren solche Städte, wo Gott benutzt hat und wo geopfert wurde, nach göttlicher Art und Weise. Also ein koscherer Altar. Nur nebenbei. Es passiert immer, was Gott gesagt hat. Und dass Jesus kommen wird und dass er eines Tages sich alles unterwerfen wird. Weißt du, viele werden ihre Knie nicht vor Jesus beugen, aber der Tag X wird kommen, wo sie müssen. Es bleibt nichts mehr anderes übrig. Zumindest wenn du in den Tod gehst, wenn der Mensch stirbt, da kann er machen, was er will, kann er zum Doktor gehen, kann er fluchen, kann er zaubern, kann er machen, was er will. Es kommt, wie es kommen muss. So, und vieles, was wir so haben, hat sich erfüllt. Und wir leben in einer erfüllten Zeit und wir sind mittendrin in dieser Erfüllung. Also manche sagen, es wäre so schön, wenn ich in den Tagen Jesu gelebt hätte. Ich bin nicht sicher, ob das so schön gewesen wäre. Ich bin dankbar meinem Gott, dass ich heute leben kann. Ich kann im Rückspiegel gucken, das ist ja alles passiert, was da war, was er gesagt hat. Ist alles vorbei. Lange bevor der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und die Israeliten nach Babylon geführt wurden unter Nebukadnezar, da hat Gott dem Daniel offenbart und dem Jeremia offenbart, kann es ja nachlesen, ich habe keine Zeit darauf einzugehen, aber ich sage es nur, da heißt es, in 70 Jahren wird Israel wieder zurückkommen in ihr Land. Sie werden in 70 Jahren zurückkommen und das Land wieder bebauen und dann wird der Messias kommen und die Spuren für den Messias vorbereitet. So in 70 Jahren, und das hat sich exakt erfüllt. Der persische König, plötzlich hat er einen Einfall und der Nehemia und der Esra sorgen dafür, dass Israel nach Hause kommt und die Mauern Jerusalems wieder aufbaut, den Tempel wieder aufbauen und wieder den Weg vorbereiten für die Wiederkunft Jesu Christi. Denn Israel musste im gelobten Land sein, wenn Jesus kommt. Denn aus Israel soll der Messias kommen. So, die Prophezeiung, dass die Juden in alle Welt zerstreut werden, sie hat sich erfüllt. 70 nach Christus, spätestens unter Hadrian, dass sie in alle Welt zerstreut wurden und Jerusalem nicht mehr betreten durften. Sogar bei Todesstrafe wurde ihnen verboten, Jerusalem zu betreten. Nur noch vom Ölberg konnten sie rübergucken. Oder das Gebet des hohen Priesters, und das ist ein Fluch, was der hohe Priester hat, das war der letzte hohe Priester noch aus der Zeit Jesu, als er gebetet hat, lass ihn sterben, diesen Jesus von Nazareth, zum Pilatus. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und es ist passiert. In alle Jahrhunderte hindurch wurden die Juden verfolgt, denn Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch bittet, das kriegt er auch. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Die Juden waren ein Fluch für die ganze Zeit in Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland, bis zum Holocaust. Gott wacht über sein Wort, dass es nicht leer zurückkommt. Und Gott gibt den Menschen das, was sie bitten, denn in der Bibel steht, bitte, so wird euch gegeben. Der Heilige Geist befähigte die Jünger, das Heil Gottes bis an die Enden der Erde zu tragen. Und es ist nachweislich, dass sogar bis nach China das Evangelium gekommen ist, im ersten Jahrhundert. Bis nach Indien. Thomas ging bis nach Indien, der Apostel Thomas. So, Petrus sagt an euch und euren Kindern, Apostelgeschichte 2,39, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und all denen in der Ferne, also den Nationen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird, auch die Germanen. Auch zu uns ist das Evangelium gekommen. Und es ist nachweislich, dass in Köln schon im ersten Jahrhundert den ersten Märtyrer gab, der sich geweigert hat, Fasching zu machen als Prinz. Und ist Christ geworden und hat gesagt, ich feiere nicht Fasching, ich werde nicht der Prinz sein. Er war ein Offizier und hat sich geweigert, wurde als Märtyrer. Und das heißt, in Köln gab es bereits Christen. Und die Germanen haben ja mit den Römern Kontakt gehabt. Und das Militär hat das Evangelium so schnell weitergetragen. Die Straßen, die die Römer gebaut haben. Alles ist eingetroffen, schon im ersten Jahrhundert. Paulus durch das Evangelium zu den Nationen, bis nach Rom und sogar in des Kaisers Haus. Der Kaiser konnte nicht verhindern, dass seine Frauen an Gott glauben. Sogar die Frauen, weil das Evangelium kam über die Armen zu den Reicheren, zu den Gebildeten. Die Sache Jesu geht unaufhaltsam weiter, trotz Verfolgung, trotz Verführung, trotz Irrtum. Und Gott wird erlebt. und zwar wie auch immer, auf der einen Art und auf der anderen Art, nicht nur durch das jüdische Gesetz, sondern durch die Gnade, die Gott allen Menschen gewährt. So 2. Korinther 5, Vers 5, Gott hat uns den Geist, den Heiligen Geist in unser Herz gegeben. Das Siegel des Heiligen Geistes ist in unserem Herzen. Und als Kennzeichen, dass der Heilige Geist da ist, ist das Kennzeichen Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Diese Wesenszüge des Glaubens, die erfahren wir. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und jeder, der das Siegel Gottes in seinem Herzen hat, hat Liebe. Hat Liebe zu Gott, hat Liebe zu Mitmenschen, hat Liebe zu der Schöpfung, hat Liebe zu sich selbst. Wahre Gläubige sind versiegelt. Sie wissen das, sie spüren das. Mir kann man nichts was antun. Mir kann niemand schaden, mich kann niemand von der Liebe Gottes trennen. Weißt du, und das ist wieder Gottes Wort, das Wahre. Wir haben dieses Erfahrungszeugnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Erfahrungszeugnis. Man muss mir niemand einreden, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes. Ich weiß. Ein Erfahrungszeugnis. Und das erlebe ich täglich, wie Gott einen führt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Ich kann Gott lieben, ich kann mich selbst lieben, ich kann mein Leben lieben. Geisterfüllte Menschen können lieben. Auch die, die unsympathisch sind, die Schwachen, die Ausländer, die Fremden, die Andersdenkenden. Nur Extreme können das nicht. Nur Fanatiker können das nicht. Die den Heiligen Geist nicht haben, nur so Schablonenchristen. Die können das nicht. Aber geisterfüllte Menschen, die können lieben. Und das ist ein Zeichen der Echtheit. Die ersten Christen, wir haben die sich lieb. Weißt du, wenn ein Christ da ist und Christen lieben sich, wir haben die sich lieb. Das war das erste Zeichen der ersten Christengemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und da hat niemand gesagt, das ist meins, das ist unseres. Nein, sie liebten. Sie liebten die Menschen, sie gingen zu den Menschen. Geisterfüllte Menschen sind tolerant, und zwar richtig tolerant. Sie lassen den anderen gelten. Geschwister, das ist ganz arg wichtig, was ich auch hier der Gemeinde sagen möchte. Geisterfüllte Menschen sind tolerant. Die lassen die anderen, die nicht so weit sind, gelten. Lass es. Gott wird auch mit ihm fertig. Gott ist müde, mal langsam, aber trefflich fein. Weißt du, wir sollen nicht gleich verdammen. Solange der Mensch lebt, ist Atem und Hoffnung in ihm. Solange ein Mensch lebt. So, sie haben aufgehört zu hassen. Die Römer, die Samariter, die Juden. Nein, lass doch die. Das ist alles nur Namen. Und letztendlich weiß nicht einmal einer, was er richtig ist, ob er Römer oder Jude ist oder Germane. So wie der eine Jude, der sich da in der Schweiz sein Blut untersuchen ließ, er dachte, er ist ein echter Jude, ein Kohen. Und stellt raus, er hat Wikingerblut in seine Adern. Von wegen da auf einem Priestergeschlecht zurückzuführen. Weißt du, die erlöst sind, die haben Liebe. Die respektieren der anderen Menschen. Paulus in Athen. Paulus war nicht so engspurig, obwohl er ein Pharisäer von Pharisäer war. Er steht da und sagt, dieser schwarze Stein da oder was es auch immer ist, dieser Altar dem unbekannten Gott, hier predige ich. Manche würden sagen, oh, das ist dämonisch, das ist besetzt. Nein, Christen haben keine Angst vor der Dämonie. Die haben keine Angst vor Besessenheit oder vor Götter. Götter sind nichts, die sind nur Steine. Nur Holz, nur ein bisschen Gold vielleicht und sonst was. Paulus steht da und sagt, Leute, schaut her, ich muss euch was sagen. Ich möchte von diesem Altar hier predigen. Da nehme ich meine Botschaft her. Und dieser religiöse Menschen, und er toleriert die Griechen. Denn alle Menschen sind Suchende, Fragende, Zweifelnde. Selbst die Christen sind Zweifelnde. Und wissen manchmal nicht, ist das so oder ist es nicht so? Wann, auf welche Zeit deutet der Geist Christi das hin und so weiter? Alle brauchen miteinander Offenbarung Gottes, müssen selbst Gott erfahren, sonst erleben sie nichts. Deshalb jeder muss selbst Gott finden. Gott spricht zu allen Menschen grundsätzlich zwei oder dreimal ganz besonders. Durch Krankheit, durch Herzinfarkt, durch Schlaganfall, durch Katastrophe, durch Offenbarungseid oder Zusammenbruch, durch irgendwelche Krise, durch einen Krieg oder das Haus, das abbrennt. Durch Unglück. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Das heißt, dann fragst du dich, ist das wirklich alles? Hiob Kapitel 33, Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal in jedem, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Das tut Gott zwei oder dreimal ganz besonders, dass du kapierst, das ist doch nicht alles, darf nicht doch alles sein. Verlass dich auf die Worte Gottes. Ich mache dir Mut, verlass dich. Das ist also ein Fundament, eine Säule, die trägt dich, die hält dich. Das ist eine sichere Schwimmweste in dem Strudel dieser Zeit. Es ist etwas Bewährtes, das Wort Gottes, getestet, geprüft und bestätigt tausendfach. Wenn Leute aufstehen würden und sagen würden, die könnten berichten, wahre Christen könnten berichten, ich habe es erlebt. Gott ist treu, er ist mein Hirte, er ist mein Arzt, er ist mein Schild, er ist meine Hoffnung, er ist mein Trost, er ist meine Kraft. Die könnten erzählen, viele Millionen, Milliarden von Gläubigen können plötzlich aufstehen und bestätigen, dass es wahr ist. Der Gott der Bibel und des Glaubens ist der Gott der Hoffnung. Weißt du, Gott ist unser Ziel, der Gott der Hoffnung, der Gott der Zukunft. Und Gott, der Heilige Geist, gibt uns Hoffnung. Und nähert unsere Hoffnung. Vertrau weiter, glaub weiter, hoff weiter, gib nicht auf. Werf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist. Gibt uns Visionen. Weißt du, da siehst du nachts plötzlich, du bist am Kristallenmeer. Weißt du, was das ist? Mondschein. Und dann drüben die Stadt Gottes, die herrliche Stadt Gottes, leuchtet in einem ganz glänzenden Licht. Ich weiß nicht, ob du solche Visionen schon gehabt hast vom Himmel. Die meisten träumen nur Horrorvisionen von dem Tod und Teufel. Nein. Himmlische Visionen brauchst du, göttliche Visionen. Und der Heilige Geist erinnert uns in Zukunft. Denk dran, was du alles bei Jesus haben wirst. Und seht den Samen Gottes in unser Leben hinein und es geht auf. Die Verheißungen Gottes werden uns gegeben und zwar immer persönlich. Und deshalb, du musst persönlich die Verheißung Gottes empfangen. Die Bibel, eigentlich, ich würde jetzt bitte nicht mich gleich steinigen, aber die Bibel ist normalerweise für die Katz, solange es nicht in deinem Leben sich erfüllt. Du kannst alles vergessen. Die Bibel ist nur ein bedrucktes Buch. Mehr nicht. Nur Papier und Druckerschwärze. Und mehr nicht. Die Bibel muss erlebt werden. Gott hält, was er verspricht. Und zwar ganz persönlich, jeder für sich. Und ist noch nicht übertragbar. Mein Vater war ein großer Mann. Vergiss es. Oder meine Mutter. Die hat an Gott geglaubt. Das musst du selber höchstpersönlich erleben. Jeder von uns muss die Verheißungen Gottes und die Segnungen Gottes für sich selbst empfangen, selbst abholen und selbst ausleben. Die Wunder Gottes müssen an einem selbst erfahren werden oder mit dem Leben durchlebt werden. Und jeder muss selbst diese Veränderung erleben. Das stimmt eigentlich, das ist wahr. Es ist anwendbar, es ist gebrauchsfähig. Und jeder selbst muss sehen, das wächst und das wird wieder größer und größer. Und in meiner Bibel heißt es, Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Das muss ich erleben, wie ich plötzlich an Weisheit und an Gnade zunehme. Die Wunder Jesu, die musst du selbst erleben. Und jedes Wunder ist für dich persönlich. Egal, ob Wasser in Wein zu verwandeln oder irgendeine Auferstehung oder Dämonenbefreiung oder was auch immer ist, das ist alles für uns persönlich. Und du musst immer sagen, Herr, was du damals tun konntest, was damals wahr war, was damals sich erfüllt hat, erfüll das jetzt heute an mir. Halt das Wort Gottes hoch. Deshalb muss die Bibel studieren und studieren und studieren. Lies nicht so viel Schmalliteratur, so alle möglichen Weisheiten, Bibelauslegung, Bibelarbeit. Nein, lies das nackte Wort Gottes. Und ich sag dir, wenn du das nackte Wort Gottes liest, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Jeder muss für sich selbst in das Bild Jesu verwandelt werden und geprägt werden und Jesus ähnlich werden. Jeder muss das für sich selbst tun. Das kann niemand für mich tun. So wie du selbst allein auf die Toilette gehen muss, so musst du selbst zu Gott kommen und selbst Gott erleben und selbst von Gott voll werden und dich vom Teufel entleeren. Jeder muss für sich selbst Gott vertrauen. Niemand kann das für ihn tun. Glaub an den Herrn. Das kann ich dir sagen, kann ich motivieren. Ich kann dir die Wahrheit sagen, aber du musst selber das für dich tun. Wenn einer gesund werden will, der muss selbst die Medikamente einnehmen. Und nicht sagen, nehmen Sie die Medikamente bitte ein für mich. Das wäre schön. Oder dem Kater oder dem Hund diese Medikamente geben. Nein, das musst du selber schlucken. Verstehst du das? Selbst ist der Mann. Verlass dich auf die Worte Gottes. Daniel hat sich auf die Worte Gottes verlassen und wurde bewahrt von den Löwen. Ganz einfach. Weißt du, seine drei Freunde, die haben sich auf Gott verlassen, die haben ihre Knie nicht gebeugt, die haben die Augen zugemacht und haben gesagt, wir gehen ins Feuer. Egal was passiert, wir gehen ins Feuer. Und Gott hat sie bewahrt. Konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienen, dich vor den Löwen bewahren? Der kann's. Daniel ist ein Beweis. Dieses Buch wäre nicht in der Bibel. Der Mann würde nie Daniel heißen. Und Daniel ist eine historische Gestalt. Auf Gott kannst du dich selbst verlassen und auf seine Worte, die sind wahr, die sind echt, sie sind ewig, sie sind unvergänglich. Da vergeht eher Himmel und Erde, als dass sich nur ein i-Tüpfelchen sich vom Wort Gottes verschwinden würde. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. So sicher, so zuverlässig sind sie. Auf Gottes Verheißungen, auf seinen Bund kannst du hoffen und dich verlassen. Jedes Mal, wenn ich durch die Lande fahre und den Regenbogen sehe, denke ich, Mensch, lieber Gott, danke, dass ich weiß, es wird keine Sintflut geben. Es kann Hochwasser geben, aber es wird keine Sintflut geben. Es kann das Meer brausen, aber es wird keine Sintflut geben. Gott hat es versprochen. Und das ist ein Zeichen des Bundes. Das ist nicht nur ein Naturwunder. Gott hat seinen Bund im Neuen Testament durch Jesus Christus besiegelt. Das Blut Jesu Christi. Deshalb preist das Blut Jesu Christi. Das Blut reinigt uns. Das Blut macht uns selig. Das Blut deckt alles zu, löscht meine Vergangenheit. Ich muss nicht an mein Gestern denken. Ich kann Satan hinter mir sagen. Weißt du, Gott ist derselbe. Jesus ist derselbe. Der Heilige Geist ist derselbe. Was er damals konnte, was er einmal konnte, das kann er immer und alle Zeit. Er ist zuverlässig. Für mich ist die Bibel glaubhaft. Weißt du, ich habe es x-mal durchgelesen, habe mit anderen Schriften verglichen, ich habe genau geprüft und für mich ist sie glaubhaft, amtlich und zuverlässig. Es ist zwar ein Werk der Weltliteratur man sagt eine heilige Schrift, wir haben viele heilige Schriften, die Veden, Koran, auch viele andere Religionen, da haben heilige Schriften, aber keine Religion kommt an die heilige Schrift heran, dass wir einen lebendigen Heiland haben. Weißt du, da kannst du von Mohammed eine Haarlocke finden. Aber ich habe einen lebendigen Heiland, der heute noch lebt. Der lebt in mir. Und er lebt in tausend andere Gläubige. Die Bibel ist mehr als nur ein Handbuch der Kirche oder der Religion, des Glaubens oder eine heilige Schrift. Die Bibel ist aus Papier. Das ist nicht, aber die Bibel kann erlebt werden und die wird zur heilige Schrift in mir. Dass du eine wandernde Bibel bist. Überall, wo du hinkommst, da erfüllt sich das Wort Gottes in deiner Umgebung. Das Buch wurde geschrieben von Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und deshalb, die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Nicht in Lateinisch und Griechisch und Deutsch und Hebräisch. Im Geist muss die Bibel verstanden werden. Im Heiligen Geist. Und da spricht Gott zu mir. In der Bibel finden wir die Reden Gottes, die Gedanken Gottes, den Willen Gottes, die Absichten und Pläne Gottes für unser Leben. In der Bibel wird die Welt Gottes beschrieben, der Wille Gottes beschrieben und wie man die Welt Gottes erlebt. Plötzlich sind wir versetzt an himmlische Örter. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und da bricht die Welt zusammen, geht die Welt unter. Verstehst du? Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Die Welt ist ein Leichenfeld. Verstehst du? Da fällt einer um, dort wird einer erschossen, dort wird einer passiert was Negatives. Mir ist wohl in dem Herrn. In der Bibel wird die Welt Gottes beschrieben, wie Gott sie sieht, wie Gott zu den Menschen gesprochen hat, wie Gott die Menschen bewahrt hat und wie ihre Seele gerettet hat im letzten Augenblick. Und bevor du ins Grab versenkt wirst, gehst du in die Herrlichkeit Gottes. Wenn du hier deine Seele ausatmest, du bist bei Jesus, brauchst du gar nichts vormachen. Die Engel Gottes werden dich kommen und dich abholen. Und wenn du es mir nicht glaubst, warte, bis du soweit bist. Und es wird so passieren. Glaub mir das. Gott lässt dich nicht zustande werden. Lazarus, dieser arme Junge, der wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Dort findet er sich wieder. Und mir ist wohl, mir ist wohl. Und der reiche Mann, der das nicht geglaubt hat, der ist in der Hölle und leidet Pein. So, die Bibel beschreibt uns, wie Gott Menschen geführt hat, wie er sie bewahrt hat, was er ihnen versprochen hat, wie er ihnen geholfen hat in ihrem Leben, wie er die Stürme ihres Lebens gestillt hat und wie sie ihr Leben mit Gottes Hilfe meisterten. Das wird beschrieben. Und die Bibel ist ein Handbuch, wie du dein Leben meistern kannst. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Gott wird in der Not erlebt. Nicht in Herrlichkeitstagen. Und nicht, wenn in Glanz und Gloria, wenn du unten bist, im Sumpf bist, im Dreck bist, verloren bist, verlassen bist, aufgegeben bist. Da wird Gott erlebt. Rufe mich an. Streck nur deine Hand und du wirst gleich aus dieser Patsche rausgezogen. In seinem Wort findest du universelle Antworten, zuverlässige Fragen, Antworten auf deine Fragen deines Lebens, zuverlässig. Weißt nicht, dass der eine so sagt und der andere so sagt. Gott sagt, plötzlich spricht der Herr zu dir. Da schlägst du irgendwo auf, bist verzweifelt, verzagt, mutlos. Mei, das ist ja für mich. Die Bibelstelle, die habe ich gebraucht. Und dann fährst du wieder auf wie ein Adler. Gott spricht in unserer Situation immer wieder. Irgendwie, die Bibel ist ein offenes Buch, kannst aufschlagen, wo du willst. Gott redet überall zu dir. Plötzlich spricht der Herr zu dir. Da bekommst du glaubhafte, gültige Antworten, wahre Antworten. Die haben Hand und Fuß, damit kannst du was anfangen. Und wohl dir, wenn du so ein Wort von Gott bekommen hast, so ein Rhema-Wort. Die Bibel ist Logos, im Stein, im Buchstaben, auf Papier gemeißeltes Wort. Aber Rhema-Wort ist, wo Gott zu dir persönlich spricht. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Das kann tausendmal in der Bibel stehen, kann an jeder Straßenkreuzung aufplakatiert sein. Aber plötzlich, wenn Gott zu dir spricht, im Schlaf. Und Geschwister, Gott redet zu uns im Schlaf. Zwei- oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen im Schlaf. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Wer hat das gesagt? Ein Engel. Gott selbst hat das Wort dir gegeben. So, Gott spricht. Und Gott tut nichts, ohne dass er vorher ankündigt. In Amos Kapitel 3, Vers 7 heißt es, und deshalb ist es so wichtig, dass du das Wort Gottes kennst und liest und erfährst und erlebst, dieses Rhema-Wort. Gott, der Herr, tut nämlich nichts, ohne dass er zuvor durch seine Boten und die Propheten, durch den Heiligen Geist oder was auch immer ist, durch die Bibel uns wissen lässt. Gott spricht durch seine Diener. Gott macht seine Arbeit durch seine Arbeiter, praise Gott. Und da sehen wir auch, wie Gott wirklich Menschen bestätigt und beglaubigt. Gott spricht durch sein Wort und nicht nur durch andere Worte. Der Konfuzius hat gesagt, Buddha hat gesagt, Mohammed hat gesagt, Schiller hat es gesagt, Goethe hat es gesagt. Nein, Gott braucht die Goethes nicht und die Schillers nicht. Gott hat seinen eigenen Weg. So spricht der Herr und nicht Goethe und Schiller und Karl Marx oder sonst noch jemand. Gott hat seine eigenen Informationsträger, seine eigene Infrastruktur, seine eigenen Kanäle. Gott wirkt genau, wo du gar nicht denkst, dass er wirkt, wirkt er. Gott wirkt durch seine Gemeinde, auch wenn sie noch so schwach und so gebrechlich ist. Gott wirkt durch seine Boten. Weißt du, die sendet er, geht hin und sagt es ihm, erzählt es ihm. Er beruft selbst seine Boten, und redet zu ihnen, ich habe ein Wort von Gott bekommen. Und wenn du dieses Wort redest, du weißt gar nicht, für wen du bekommen hast. Manchmal kriege ich auch Worte, ich weiß nicht, für wen ich kriege, aber ich bringe es in der Gemeinde, mache es öffentlich, irgendjemand wird es brauchen. Und ich freue mich. Gestern hat mir jemand angerufen, Bruder Matutis, vor 20 Jahren habe ich eine Prophetie oder ein Wort von dir bekommen und das hat sich bei mir jetzt erfüllt, nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. Eine Schwester, die ab und zu auch mal zu uns hier in der Gemeinde kommt, aber sie ist gebrechlich und krank. Aber vor 20 Jahren, Gott wirkt nach 20 Jahren. Manchmal siehst du es nicht. Manchmal predigt man und man denkt, wozu predige ich? Aber ich weiß, das Wort Gottes, wenn es gepredigt wird im Geist und in der Wahrheit, ist nicht vergeblich und nicht umsonst. So, der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es im Römer Kapitel 10. Das ist das Rhema und du musst wissen, wer da predigt. Predigt er wirklich der Mensch im Heiligen Geist als Diener Gottes? Hört er Gottes Stimme? Lebt er mit Gott? Vertraut er Gott? Nicht nur, dass du Worte Gottes hörst, du musst auch Leute kennen, die Gott vertrauen, bei denen es funktioniert, wenigstens ein bisschen. Muss nicht hundertprozentig funktionieren. Bei niemand, nicht einmal bei Petrus hat es hundertprozentig funktioniert. Auch nicht bei Paulus. Verstehst du? Wir dürfen nicht glauben, das muss hundertprozentig alles stimmen. Nein, es ist alles Bruchstück. Alles ist ein Stückwerk. Was wir von Gott bekommen, ist alles Stückwerk. Der kriegt was, jener kriegt was. Und zusammen tragen wir das ganze Puzzle zusammen. Und so ist auch die Bibel entstanden. Jeder hat was dazu beigetragen, zu verschiedenen Zeiten. Eigentlich wurde die Bibel in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben, alles im Neuen Testament. Verstehst? Und da wurde alles zusammengetragen. Und das Erstaunliche ist, diese Bibliothek stimmt überein mit den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Jahrhunderten, verschiedenen Ländern. Der eine ist in Babylon, der andere ist in Ägypten, der andere ist in Rom inzwischen, der andere ist irgendwo in Kleinasien und schreibt da. Weißt du, es ist so wichtig, dass du von Dienern Gottes und nicht nur von Angestellten der Kirche die Wahrheit Gottes erfährst. Gottes Knechte bringen dir das Wort Gottes. Und das ist wichtig. Du musst immer wieder gucken, bringt er mir das Wort Gottes? Bringt er das, was Gott sagen möchte? Oder was predigt er dann? predigt er sich selbst? Erzählt er nur von sich selbst oder sagt er auch vom Wort Gottes? So, wir müssen von Gott geführt werden, damit wir das bringen, was Gott möchte, dass gesagt wird. Und ich denke, dass du hier in der Gemeinde vieles erfährst, was von Gott ist, was wichtig ist, was Gott sagen möchte, was Gott in deinem Leben verwirklichen möchte. Und jetzt musst du selber prüfen, ist das wirklich wahr? Ich muss selber prüfen, für mich persönlich, ist die Bibel wahr? Ist das, was ich predige, wahr? Und du musst auch prüfen, ist das wahr, was ich höre? Denn nicht nur der, wo predigt, braucht die Salbung, sondern auch der, der hört, braucht die Salbung. Ist das wahr? Heiliger Geist, gib mir das Zeugnis, bestätige du mir dein Wort. So, alles Wahre und Göttliche kommt von Gott, führt zu Gott. Und du weißt plötzlich, der Herr war es. Nicht der Pastor hat heute gesprochen, der Herr hat zu mir gesprochen. Der Herr hat mir Licht gegeben. Der Herr hat mir meine Augen geöffnet. Der Herr hat meine Seele berührt. Der Herr hat was getan. Mit mir ist heute was passiert. Das sieht keiner so an. Weißt du, man muss nicht groß irgendwie sehen, dass du so einen Nimbus da hast und eine Feuerzunge setzt sich auf deinen Kopf. Das wäre gefährlich sogar, wenn du anfängst zu brennen. Wir haben hier Feuerlöscher. Verstehst du, das kann sehr gefährlich werden. Weißt du, innen drin passiert das Wunder. Gott wirkt immer in der Ganzheit. Wenn er arbeitet, weißt du, es ist so wichtig, dass nicht nur der Körper, nicht nur die Seele und nicht nur der Geist berührt wird, der ganze Mensch. Wenn Gott wirkt, wenn Gott redet, dann wird der ganze Mensch, nicht nur der Mensch, sondern auch seine ganze Umgebung wird berührt von der Gegenwart und der Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Deine Finanzen, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie, du und dein Haus. Gott wirkt, du und deine Arbeitsstätte, du und deine Gemeinde. Gott berührt dich, denn du hast eine Ausstrahlung. Du wirst von Gott getragen. Alles dient dem Ganzen. Und das merkst du. Gott redet nicht nur einseitig. Und die Bibel ist kein einseitiges Buch. In der Bibel steht etwas übers Essen, übers Beten, positive Denken, über Gehorsam. In der Bibel steht über allem etwas. Es ist nicht nur Glaube an Gott und du wirst Berge versetzen. Nein, tu, was Gott sagt und du wirst Berge versetzen. Geh und du wirst Berge versetzen. Da sind so viele Bedingungen und Zusagen. So, die aufs Ganze. Und die Menschen, die aufs Ganze gegangen sind, die alles haben wollten, alles, was in der Bibel drin steht, nicht nur den Honig, Milch und Honig. Oh, liebe Seele, Milch und Honig. Die Israeliten, wo haben sie Honig und Milch geleckt? Im gelobten Land. Die haben Kämpfe gehabt im gelobten Land. 400 Jahre haben die gekämpft wie die Wilden. Da steht von wegen Honig und Milch. Bis heute sind sie noch gar nicht drin. Das ist erst für die Ewigkeit das Land, wo Milch und Honig fließt, nicht für heute. Verstehst du, wo du dann hinsetzt und sagst, oh, das ist wunderbar. In dem Augenblick, wo sie sich ausruhten auf ihre Lorbeeren, und auf ihre Lorbeeren darf man nicht sitzen. Verstehst du, du musst kämpfen. Und sobald sie aufhörten zu kämpfen, kamen die Feinde und wurden belagert und es wurde ihnen genommen und geraubt, was sie erwirtschaftet und errungen hatten. So. Das Wort Gottes muss bewährt werden, ausgelebt werden, praktisch umgesetzt werden. So, der Herr schult seine Leute und der Herr bringt uns zur Bewährung und zur Vollendung. Gott gebraucht seine Leute auf seine Art und Weise und deshalb sei froh, dass er jetzt sein Wort an dich offenbart. Weißt du, da kriegst du so einen Brocken heute. Wie heißt es auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Da fällt so viel auf den Boden und genau das pick auf. Pick auf die Kleinigkeiten, was irgendwas ist. Pick auf die Kleinigkeit. Die Kleinigkeiten. Nimm diese Kleinigkeiten mit nach Hause. Du musst nicht die ganze Predigt mit nach Hause nehmen. Oh, da war so viel heute, mir brummt der Kopf. Mir würde auch der Kopf brummen, wenn ich so viel hören müsste. Aber pick was auf. Irgendwas, was groß ist. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und einem Fremden folgen sie nicht. Fang an, Gott bedingungslos zu folgen in der Sache, was er jetzt gerade offenbart, was er dir gerade zeigt. Fang an zu gehorchen und ergib dich ihm. So, und ganz besonders wirst du Gott erleben, wenn du in kritischen Stunden bist. Vielleicht brauchst du es jetzt nicht, aber sei froh, dass du jetzt gehört hast. Denn nachher, wenn du in kritischen Stunden lebst, in dunklen Stunden, dann halt fest an Gottes Wort. Es gibt ein Lied, ich habe es nicht gefunden, Seele, die vom Schmerz umnachtet, heißt der Überschrift von diesem Lied, aber so schnell habe ich heute Nachmittag nicht gefunden, aber da ist eine Strophe oder ein Teil, zweifle nie in dunklen Stunden, Zweifle nie an Gottes Wort. Zweifle nie in dunklen Stunden, was du im Licht gesehen hast. Und deshalb, du schaust im Licht. Verstehst in guten Tagen, dir geht's blendend. Sagst du, was brauche ich? Die Titanic hat keine Rettungsboote mitgenommen, weil sie gedacht haben, sie brauchen das nicht. Wir werden das nie brauchen. Deshalb sind sie so viele untergegangen. Wir brauchen keine Schwimmwesten. Wir brauchen das alles nicht. Und deshalb nehmen sie nicht mit. Deshalb nimm das mit, sag Herr, danke, ich habe das Wort gehört, habe es nicht verstanden, brauche es auch heute nicht. Aber irgendwann, in dunkler Stunde, wo es nichts mehr gibt, der Heilige Geist wird uns erinnern. Weißt du, du musst deinen Computer füllen zuerst einmal, bevor du irgendwie dann rausholst. Ich war ganz dumm, als ich vor 15, 20 Jahren meinen ersten Computer gekauft habe. Habe gedacht, das werde ich intelligent. Verstehst du, was der Computer alles kann und was da wurde so propagiert, was er alles so leistet. Und dann, als ich dann zu Hause hatte, saß ich da, habe ich gemerkt, wie blöd der Computer ist. Ich musste erst mal füllen, zuerst was eingeben. Da kommt vorher nichts raus. Und deshalb, du musst zuerst in deinem Seelencomputer was eingeben, damit was rauskommt. Deshalb, vertraue Gottes Wort. Verstehst du, je voller du vom Wort Gottes bist, desto mehr springt raus. Desto mehr bringst du raus aus dem Wort Gottes. Also zuerst mal speichern, speichern, speichern. Und der Heilige Geist wird euch all das erinnern, hat Jesus gesagt, was ich euch gesagt habe. Du kannst nur dem Wort Jesu vertrauen, wenn du gehört hast. Musst nicht verstehen. Der Heilige Geist wird dir das Wort Gottes verklären und verkleckern und offenbaren. Er wird dir zeigen, um was es geht. So, zweifle nie in dunklen Stunden, zweifle nie an Gottes Wort. Bezweifle nicht, was du im Licht gesehen hast. Bezweifle nicht, das ist so wichtig. Du hast im Licht gesehen, du warst so im Herrn, du warst so Gott ergeben. Du hast dich so aufgelöst im Himmel, fast im Himmel, war schon so weit. Und dann bist du wieder hier auf diese Erde gelandet und sagst, was ist mit mir los, dass ich hier wieder landen muss in dieser dreckigen Erde, diese schmutzige Erde. Warum? Und jetzt brauchst du das Wort, das du dort oben gehört hast. Das, was du oben gesehen hast. Paulus hat das alles gebraucht, was er im dritten Himmel gesehen hat. Unaussprechliche Worte, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott mir offenbart in 3 Sekunden. Da brauchst du nicht 30 Jahre. In 3 Sekunden, preis Gott, und schon passiert. Und jetzt kommst du runter und jetzt kannst du nach Pergamon gehen. Jetzt kannst du nach Rom gehen. Jetzt kannst du nach Israel zu den Juden gehen. Die können dir nichts anhaben, weil Gott eine Vision dir gegeben hat, eine Schau für dein Leben gegeben hat. Gottes Wort ist wahr. Gott hat auf Jesus gehört, weil er das tat, was Gott gefiel. Tu das, was Gott will von deinem Leben, nicht mehr und nicht weniger. Tu nicht mehr, was Gott will, nur das, was Gott von dir fordert. Du sollst Gott fürchten, Gott lieben. Aber so viele Menschen tun mehr, als der liebe Gott will. Und die machen sich fertig und sind am Ende fix und fertig und brechen zusammen. Fang an, die Liebe Gottes in deinem Leben zu verwirklichen. Was alles kommt, so nacheinander. Werde ein echter Diener Gottes und Gott wird hinter dir stehen. Du wirst erstaunt sein, wie das alles funktioniert. Übertreib's nicht. Weißt du, man kann die Bibel übertreiben. Eine Bibelstelle. Oh, wie der Kater da. Kennst du ja. Fix und Foxy und all diese. Oh, verstehst du? Du willst es fressen. Vergiss es. Weißt du, du verstehst eine Bibelstelle nicht, lass es stehen. Was machst du beim Fischessen mit den Gräten? Lass es stehen. Nächstes Mal hast du einen Mixer, wo dann alles klein schlägt. Muss es nicht. Weißt du, wir möchten alles sofort verstehen, richtig verstehen. Und vieles können wir nicht verstehen. Ich denke nur an die Offenbarung des Johannes. Gottes Wort ist wahr, und zwar auf allen Gebieten. Es traf exakt ein, was er vorausgesagt hat. Es ganz genau. In Hesekiel Kapitel 26, eine interessante Geschichte, die Stadt Tyrus, unten in Libanon, Phönizien, die Hauptstadt der Phönizier damals, eine große Handelsstadt, Zentrum der Phönizier, bis nach Spanien und überall reichten diese Phönizier, waren Seefahrernationen. Und Jahre bevor das passierte, hatte Hesekiel 588 geweissagt, Hesekiel 26 ist diese Geschichte, diese große, starke Phönizierstadt, diese Händlerstadt. Der König von Phönizien ist so ein Bild für den Luzifer, ein bisschen, und hat dem Salomo den Tempel bauen geholfen, Arbeiter geliefert und dergleichen, also hat eine große Bedeutung. Und über diese Stadt wurde geweissagt, der Hesekiel. Die Stadt stand in der Blüte, am Höhepunkt der Karriere. Und er sagt, in Hesekiel 26, Vers 7, sagt der Prophet, Tyrus sollte vom König von Babylon belagert werden. Steht in der Bibel. Die zweite Weissagung war, die Steine sollen aus Bauholz und Schutt werden und im Meer geschüttet werden. Das ganze Bauholz, der ganze Schutt soll im Meer geschüttet werden. Wahnsinn, wer sich sowas ausmalt, sich sowas ausdenkt in der Hochblüte der Stadt. Verstehst du? Und das wurde geweissagt. Dann heißt es weiter in Vers 14. Der Standort der Stadt sollte ein kahler Felsen bleiben, wo nur die Fischer ihre Netze trocknen und ausbreiten. Das wurde geweissagt. Und die Stadt sollte in Vers 14 nie mehr wieder aufgebaut werden. Phänomen. Aus der Geschichtsschreibung wissen wir, was tatsächlich mit dieser Stadt geschah. 13 Jahre lang belagerte Nebukadnezar die Stadt. Und dann haben die Stadtbewohner sich verlagert auf die vorgelagerte Insel. Und die konnte nicht eingenommen werden. Für Jahrhunderte. Und die trotzten den Feind, diese Phönizier, die beherrschten das ganze Mittelmeer. Und dann weiter sehen wir, wenn wir die Geschichte studieren, mit ihrer starken Flotte regierten sie über die Weltmeere. Das Festland auf Festland war ihre Stadt zerstört. Aber 200 Jahre später kam Alexander der Große und der ging durch dick und dünn. Der hat sich nicht gestört, wenn die es sich vorgelagert haben. Er hatte den Schutt von der Altstadt Babylon genommen, von Altstadt Tyrus genommen, ins Meer geschüttet, einen Damm gebaut und die Stadt erobert. Und sogar den Felsen total abgekratzt, den ganzen Schutt abgekratzt, ins Meer geworfen. Genauso wie die Bibel Jahrhunderte vorher geweissagt hat. Es ging in Erfüllung. Und zurück blieb ein nackter Felsen. Bis heute, wenn du dorthin fährst, bis heute trocknen Fischer dort ihre Netze. Dagegen wurde jetzt über die Stadt Sidon geweissagt, Nachbarstadt. In dieser Stadt wird Blutvergießen sein am laufenden Band. Von dieser Stadt heißt es nicht, dass es zerstört wird. Aber bis heute sehen wir in Libanon die ganzen Kriege, Beirut und dergleichen, immer wieder Kriege und Aufstände und Blutvergießen. Gottes Wort erfüllt sich exakt. Das sind nur zwei Prophezeiungen, die exakt in Erfüllung gegangen sind. Und das Jahrhunderte vorher, bevor das alles passierte. Und auch für die Endzeit. Weißt du, du kannst an der Bibel glauben oder nicht. Wir leben in der Endzeit. Dass wir das Klimakonferenzen haben und das Klima, die ganzen Kohlendioxid dämpfen und verringern möchten und so weiter, alles nur Spinnerei. Ich sage euch buchstäblich, es ist alles nur Spinnerei. In der Bibel heißt es, und Gott hat es vorausgesagt, die Städte der Heiden werden im Meer untergehen. Und alle großen Weltstädte, New York und kannst durchgehen, alle großen Weltstädte sind am Meer gebaut. Und wenn das Wasser nur ein paar Meter steigt, London, am Meer gebaut. Man hat jetzt schon Schleusen und wenn die Themse Hochwasser hat und Flut kommt und so weiter. Die Städte der Heiden werden untergehen. Alle großen Metropolen dieser Welt. Schau, was da passiert. Die Leute spüren, da hängt was in der Luft. Auch besessen Leute, Hexen und Wahrsager, die spüren, da ist was in der Luft. Die ganze Klimaerwärmung. Da die Leute sind machtlos, sie sollten lieber auf die Berge gehen. Endzeit braut sich zusammen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Alle großen Völker sind untergegangen, und zwar mit Naturkatastrophen. Rom, 500 Jahre, 500 nach Christus. Ein Komet schlägt auf die Erde ein, und ein ganzes Jahr, die Sonne geht gar nicht mehr auf. Eiszeit. Und da kamen die Westgoten, und die Stadt fiel. Weißt du, die Leute aus Skandinavien, die kamen. Eine Hungersnot, die ganzen Wanderer, die ganzen Völkerwanderung. Was wir jetzt auch haben, diese ganzen Flüchtlingsbewegung, ist ein Phänomen. Die ganze Flüchtlingsbewegung in unserer Zeit. Die kommen und man baut jetzt Wohnungen, Container, Zelte und für die Flüchtlinge. Und wir werden noch mehr Flüchtlinge haben und bekommen, als wir jetzt haben. Und so weiter. Unsere Kultur wird untergehen. Unsere Kultur, unsere Welt wird untergehen. Wir sind vor dem Untergang. Weißt du, man macht für so viele Vorteile und man schafft für Leute Vorteile und das wird alles nicht haltbar sein. Und wir sehen, wie die Welt Stück für Stück abbaut. Wort Gottes ist für Begnadigte was, für wahre Kinder Gottes, die Gott lieben, für die Minderheit. Wort Gottes ist nur für Minderheit, nicht für die Masse. Nur die da glauben, die werden selig werden. Und kannst du dich auf die Zusagen Gottes verlassen? Gott sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich bewahren, dich vor der großen Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird, weil du mein Wort bewahrt hast. Gottes Wort ist für die Glaubende zuverlässig. die sagen, ich halte mich an die Bibel, ich halte mich an die Zusagen. Der Glaubende sieht, was der Ungläubige nicht sieht. Das ist der Glaubende. Der Glaubende versteht, was der Ungläubige nicht versteht. Der Glaubende empfängt, was der Ungläubige nicht empfängt. Die Törichten bleiben alle auf der Strecke, die auf Sand gebaut haben. Die haben plötzlich, wie die törichten Jungfrauen, kein Öl mehr in ihrer Lampe. Ihre Lampe verlöscht. Das kann uns nicht passieren. Und es passiert doch. Malachi Kapitel 3, Vers 16. Der Herr hat aufmerksam zugeschaut oder beobachtet, wie auch immer, als die Menschen, die ihm treu geblieben waren und untereinander redeten und wie sie redeten. Ach, das hat alles keinen Wert. Weißt du, uns geht es auch nicht besser wie den anderen Menschen in der Welt. Den Weltmenschen, uns geht auch nicht besser. Aber Gott sagt hier dann weiter, er hat die Namen aller, die ihn ehren, in ein Buch geschrieben, damit am Tage des Gerichts die Menschen verschont werden. Malachi 3, Vers 16. Und er hat gesagt, an dem Tag, an dem ich eingreife, wird sich erweisen, dass man Gottes persönliches Eigentum ist. Wie ein Vater seinem Sohn ihn trägt und ihn begleitet und so weiter und wird bewahren. Und dann stellt sich raus, wer mir dient und wer mir nicht dient. Da wird ein Unterschied sein. Ob er mir gehorcht oder nicht gehorcht. Es wird ein Unterschied sein. Deshalb, ich finde, diene Gott, ob du es verstehst oder nicht. Du musst nur das tun, was Gott dir in seinem Wort sagt. Durch das Geist Gottes. In der Bibel heißt es, 5. Buch Mose, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst. Das heißt nicht nur, dass du der Bibel gehorchst, der Tora gehorchst, den 5 Büchern Moses. Nein, der Stimme Gottes, diesem Rema-Wort in dir, in deinem Herzen. Wenn du dem gehorchst, dann hast du nicht auf Sand gebaut. Du kannst hier Gott vertrauen. Er sieht es und merkt es, ob das tust oder nicht. Er kennt die Motive, wie du dem Herrn vertraust. Wer ihm gehorcht, wer ihm nicht gehorcht, wer ihm dient, wer ihm nicht dient, wer ihm treu ist, wer ihm nicht treu ist. Wer sein Reich baut und wer sein Reich nicht baut. Manche können so aktiv sein, aber die erste Liebe verlassen sie. Die erste Liebe fehlt. Gott ist ein Vergelter. Und das ist schon ein Beweis. Gott steht zu seinem Wort. Er vergilt jedem Menschen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und solange die Welt besteht, wird dieses Gesetz nicht aufhören. Es ist ein Vergelter. Dieses Gesetz ist wie das Gesetz der Schwerkraft. So was du den Armen, dem Geringsten tust, wird Gott dir vergelten. Die Armen können dir nicht vergelten, aber das macht der liebe Gott für dich. Gott vergilt jedes gute Wort, jede gute freundliche Tat und jedes Lächeln, jede Handreichung aus Liebe. Weißt du, du kannst nur so aus Pflicht Gott dienen. Aber das ist nicht, dann kriegst du keine große Vergeltung. Du hast deinen Lohn dahin, denn du wirst ja belohnt werden dafür. In 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8, da heißt es, wenn der Herr kommt, er wird vergelten, die Gott vertraut haben, Jesus vertraut haben, die der Wahrheit geglaubt haben. Und die Bibel sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Mein Wort kommt nicht zurück, wie der Regen zur Erde fällt und die Erde befeuchtet. So ist auch mein Wort. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Was ich euch sage, das passiert. Und das ist auch passiert. Du kannst dem Wort der Gottes vertrauen. Muss natürlich ein Kind werden. Papa, Daddy, aber, lieber Vater, solange wir Erwachsene sind, Erwachsene haben ein großes Problem, Gott zu vertrauen. Je gebildeter ein Mensch ist, desto mehr Komplexe hat er. Je mehr Zweifel hat er, sollte das möglich sein, ist das möglich. Je selbstgerechter einer ist, desto schwieriger ist ihm, Gott zu vertrauen. Aber Kinder, der Papa hat es gesagt, wir kriegen's. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Was Jesus sagte, Wind, sei still. Und was passierte? Im gleichen Augenblick hörte der Wind, der Sturm auf. Und Petrus konnte sogar mit Jesus auf dem Wasser gehen. Herr, sag mir, dass ich zu dir komme. Entweder ist das Legende, Märchen oder eine gute Nachtgeschichte. Oder wir glauben, das ist die Wahrheit. Wenn Petrus auf dem Wasser gehen konnte, kannst du auch über deine Probleme stehen. Kranke wurden gesund auf das Wort Gottes. Er sprach nur ein Wort. Lazarus kam aus dem Grab raus, als Jesus ihn rief. Macht liegt in Jesu Worte. Und dann sagt Jesus, ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott oder von den Menschen oder eine Einbildung oder was auch immer ist. Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Und du wirst inne werden. Ist die Predigt vom Heiligen Geist inspiriert oder nicht? Wenn du das tust, was er dir sagt, er, Nicht, was der Pastor dir sagt. Nicht, was dir die Geschwister sagen. Nicht, was dir eine Kirche sagt. Oder was dir irgendwelche Logik erklärt. Nein, was der Heilige Geist dir sagt. Der Heilige Geist ist manchmal unlogisch. Widerspricht sogar unserer ganzen Logik. Unmöglich. Auf dem Wasser gehen. Wer kann das? So. Aber du wirst merken, das ist möglich. Du wirst sehen. Du wirst erfahren, ob das wahr ist oder nicht. Du wirst merken, es funktioniert in kritischen Stunden. Es bringt was. Da springt was raus. Da passiert was. Wenn du das tust, was er dir eingibt. Das muss aber er eingeben. Nicht, dass du dir selbst einredest. Wunschdenken. Viele Menschen verwechseln Wunschdenken und Inspiration und Heiliger Geist. Und Vision. Weißt du, das musst du prüfen. Du musst schwanger werden davon. Du musst es austragen. Und du musst umsetzen. Und es geht manchmal Jahre, bis du soweit bist, dass du sagst, jetzt kann ich das Wort Gottes umsetzen. Und dann kannst du merken, bestätigt Gott das Wort, was er gesagt hat oder nicht? Ist es wahr? Gott steht zu seinen Worten. Das ist meine Botschaft. Auf Gottes Wort ist Verlass. Und das, du musst es auf den Prüfstand bringen. Und alles, was in dieser Welt irgendwie ist und muss untersucht und getestet werden, muss mal gelebt werden. Du musst mal praktisch mal durch die Eiswüste, durch die Sandwüste, durch irgendwelche Wüste hindurch, du musst es testen. Hält es? Ist es stabil genug? Und ihr werdet inne werden. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Weißt du, solange kein Sturm da ist, solange kein Hochwasser da ist, solange kein Erdbeben da ist, kann jeder Halleluja schreien. Aber lassen mal Stürme und Katastrophen und Gerichte kommen. Worte Gottes beweisen sich in Krisen, in Stürmen, in Gefahren, in Ausweglosigkeit. Und sonst bleibt alles nur Buchstabe, bedrucktes Papier. Was kannst du dafür kaufen? Ohne eine persönliche Anwendung ist die Bibel ein totes Buch, eine tote Religion, das ganze Christentum. Du musst es anwenden. Und Gott muss mitmachen. Nicht nur, dass du anwendest, sondern Gott muss auch anwenden und mitmachen und mitgehen und dahinter stehen. Worte Gottes ohne Gott sind leere Hülsen, verschossene Patronen, fromme Phrasen. Gott muss mitgehen. Wie ein Samenkorn, das aufgeht. So muss das Wort Gottes einfach in uns aufgehen und ausschlagen in unserem Leben. Und dann, was werden? Die Bedingungen zur Erfüllung der Worte Gottes müssen stimmen. Und dann wirst du sehen, was da passiert. Durchbrüche wird es geben. Dann entwickeln sich die Sachen. Plötzlich trägt es Frucht. Und du merkst, was die Frucht ist. Da kommt plötzlich Lebenskraft aus mir heraus. Ich kann leben mit dem Wort Gottes, mit seinen Verheißungen. Gottes Wort ist eine Offenbarung. Und die muss man erfahren. Und die Offenbarung muss erlebt werden. Nicht nur ich glaube an die Inspiration. Der Teufel glaubt auch an das Wort Gottes, aber lebt nicht danach. Gott selbst muss sich uns offenbaren und nicht, dass irgendjemand dir die Augen öffnet. Und wenn ein Mensch dir die Augen öffnet, die kriegst du nicht mehr zu. Gott muss uns die Augen öffnen. Und Gott muss uns sagen, das ist es, Johannes. Das ist es. Geh diesen Weg. Auch wenn du es nicht verstehst. Und dann merkst du, das Wort Gottes ist tragfähig. Wirkt. Zeichen und Wunder ist echt. Es funktioniert. Ich bin verblüfft. Ich kann mich darauf verlassen. Unsere Überzeugungen allein beweisen nicht die Echtheit der Bibel. Ich bin überzeugt vom Wort Gottes. Nein. Moslems sind auch überzeugt von ihrem Koran und von ihrer Ideologie. Atheisten sind auch überzeugt. Sekten sind auch überzeugt. Fanatiker, Idealisten sind auch überzeugt. Weißt du, Überzeugung ist nicht das. Du kannst nicht nur von der Bibel überzeugt werden. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weißt du, wann hat der Mann das gesagt, nachdem er alles durchgemacht hat? Die ganzen Prüfungen. Als er dann in Schutt lag, sich kratzte, halb tot war, vielleicht im Koma womöglich, glaube ich wenigstens, das war soweit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann, als er wieder wach wurde, dann sagte er, und nun weiß ich nicht mehr von Hören und Sagen, mein Auge hat ihn gesehen. Das ist diese Innewerten, dieses Überzeugtsein. Mein Auge hat ihn gesehen. Aber nach all diesen Prüfungen, Tests, Haus abgebrannt, Rinder gestohlen, Kinder verstorben. Wir brauchen mehr als nur Überzeugung. Wir brauchen praktische Erfahrung. Die muss uns unter die Haut gehen. Tut mir leid. Weißt du, du kannst glauben, haben überzeugt sein. Jetzt werden ein paar Leute zusammentrommeln. Gideon hat es gemacht. Über 30.000 Männer hat er zusammengetrommelt. Eine mächtige Armee, dieser junge Mann. Und dann sagt Gott, Schick die Blöde sind nach Hause. Verstehst du? Und dann lass ein paar übrig bleiben. Da sind immer noch zu viel übrig geblieben. Und dann führ sie ans Wasser und guck zu, wie die trinken. Und da blieben am Schluss nur noch 300 Mannequins. Und mit diesen soll ich die Schlacht schlagen? Vergiss es. Bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und da erlebt er die Kraft. Du erlebst die Kraft Gottes in Schwachheit, in Minderheit, in ja, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Da erfährst du, das funktioniert, Mensch. Du erlebst nicht in der Masse, wenn da eine Supermacht dahinter steht. Wenn du ganz allein für Gott dastehst, erfährst du plötzlich, Gottes Wort ist wahr. Denk an David und sein Goliath. Ohne Gottvertrauen wäre das Wahnsinn gewesen. Und ich sage euch, liebe Leute, etwas Verrücktes zu tun, ohne Gottvertrauen, ohne zu wissen, mein Gott steht hinter mir, ohne persönliche Gotteserfahrung, lass die Finger weg. Aber David wusste, der Löwe, der Bär, die haben ihre Zähne sich ausgebissen an mir. Und dieser Goliath wird auch krepieren, wie dieser Bär und so weiter. Gottes Kraft wirkt weiter. Auch nach dem Tod der Apostel, die ganze Kirchengeschichte ist voll. Weißt du, die ganze Kirchengeschichte ist voll. Da haben wir eine Wolke von Zeugen, die niemand zählen kann. Die ganzen Biografien, ich lese gerne Biografien und bin begeistert, was Gott alles durch Männer und Frauen getan hat und was er an ihnen getan hat. Wie treu sie waren. Gott ist mit uns. Und die Bibel sagt, wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Schon allein das ist ein Zeichen der Zuverlässigkeit. Gott ist treu. Er ist hinter uns. Wer kann gegen uns sein? Wer kann uns verfluchen, wer kann uns verdammen? Krisen können uns nicht aufhalten, Probleme können uns nicht zerstören, Krankheiten können uns nicht ins Grab bringen, Widerstände oder Tod. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Und du merkst plötzlich, das gibt mir Halt. Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln, hat ein alter griechischer Philosoph gesagt. Gib mir einen festen Punkt. Und die Bibel ist so ein fester Punkt. Da hebst du deine ganze Welt aus den Angeln. Malachi 3. Weißt du, nicht nur du musst dich bewähren, sondern Gott muss sich auch bewähren. Hör mir zu, das ist keine Gotteslästerung, was ich sage. Nicht nur du musst dich bewähren, sondern auch Gott muss sich bewähren, ob er was kann, ob er zuverlässig ist. Nicht nur, dass du zuverlässig bist und dich bewährst und du dich an den Herrn hältst und Gott vertraust und so weiter. Nein, er muss sich auch bewähren. Und Malachi 3 bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Das ist ja, und dann kannst du Gott auf den Prüfstand nehmen und prüft mich darin. Erfüllt sich das, was er versprochen hat? Geht das wahr? Wir müssen hundertprozentig wissen, unser Fundament ist so stabil, es hält jede Krise stand. Mein Gott ist so zuverlässig, ist so stabil, ist so fest. Und du musst auch prüfen. Und jetzt prüfe Gott. In der Bibel haben wir manchmal Beispiele, da ist doch der Elia in den Himmel gefahren, der Elisa ist übrig geblieben, hat seinen Mantel zusammengerollt, steht vor dem Jordan und sagt, wo ist der Gott Elias? Und schlägt das Wasser und das Wasser teilt sich. Und er geht hindurch. Du brauchst einen festen Grund, das dich hält. Gegen jede Kritik, gegen jede Krise. Wo ist der Gott der Bibel? Und da kannst du diesen Gott prüfen. Was er damals konnte, kann er heute noch. Derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Bevor Gott handelt, erlaubt er, dass wir am Menschlichen scheitern. Auch das gehört dazu, dass uns nur noch Gott allein übrig bleibt, dass wir alles verlieren und ganz alleine dastehen, den Nullpunkt erreichen. Erst wenn Gott ganz allein übrig ist, will Gott, dass wir ihm kompromisslos folgen und sagen, Herr, ich habe nur noch dich und ich habe dein Wort, deine Zusage, deine Verheißung. Stehst du noch zu mir? Unser Unterbewusstsein, unsere innere Stimme muss sagen, das ist wahr, was Gott versprochen hat. Das geht in Erfüllung. Erst wenn wir Gott ohne Kommentar, ohne Zweifel, ohne Widerrede, ohne Murren, ohne Argumente, absolut Gott vertrauen und ihm dienen, erleben wir, er kann was. Er ist was. Er hat alle Macht. Ich muss so sicher sein wie dieser alte Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir predigen einen Gott, verkündigen einen Gott, der erlebt werden kann, der in der Führung erlebt werden kann. Das musst du selber ausprobieren. Geh nach Hause und test es. Das kannst du nicht in der Gemeinde erleben. Die Gemeinde ist nur die Tankstation. Da wirst du inspiriert. Weißt du, und dann zu Hause machst du die Hausaufgaben. Zu Hause. Du kriegst hier die Rezepte. Kochen musst du daheim, dann nachher an deinem Herd. und dann mixen und dann weißt du, wie das funktioniert. Und man kann über Rezepte sprechen, aber die Rezepte muss man ausprobieren. Man kauft auch ein Auto von den Prospekten, man muss eine Probefahrt machen. Verstehst du? Und genauso ist es, du musst praktisch erfahren und praktisch erleben diese Dinge und nicht nur von Rezepten und Prospekten leben. Jesus gab uns den gleichen Rat und er sagt, was ich euch sage, sind nicht meine eigenen Gedanken, es sind Worte, Johannes 7, Vers 16, sind Gottes Worte. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von mir oder von Gott sind. Oder meine eigenen Gedanken. Der wird erkennen. Und ich will, dass du nicht nur informiert bist über Gott, wir sind bestens informiert. Wir wissen die Rezepte für den Kuchen, aber wir haben noch nie diesen Kuchen geschmeckt. Noch nie die Probefahrt gemacht. Jesus sagt, ihr werdet inne werden. Und der Engel sagte den Hirten, geht nach Bethlehem, dort liegt der Messias. Und sie gingen hin und sie fanden, wie der Engel gesagt hatte. Geschwister, wir müssen herausfinden, stimmt das, was Gott uns gesagt hat, was die Engel uns gesagt haben, was die Bibel uns gesagt hat, was der Prediger uns gesagt hat? Stimmt das? Stimmt das? Und du kannst die Zusagen Gottes hundertprozentig erleben und erfahren, wenn du anfängst zu tun. Mach es. Geh auf dein Problem zu, lauf nicht weg. Lass mit dir beten, wenn du krank bist. Gib und es wird dir gegeben werden. Hebräer 12, 4, Vers 12, Gottes Wort ist wirksam. Und es schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort wirkt und die Bibel sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Praise Gott, Halleluja. Ich glaube an die ganze Bibel. Und die Bibel ist Wort Gottes und es bleibt Wort Gottes. Und es erfüllt sich in unseren Tagen. Nicht nur in den Tagen der Bibel, da vor 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Jahren. Wort Gottes erfüllt sich in unseren Tagen. Halleluja. Und ich bete und glaube, dass die Bibel sich in meinen Tagen, solange ich lebe, sich erfüllt und in meinem Leben sich erfüllt. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Zweifle nie in dunkle Stunden, zweifle nie an Gottes Wort. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist, auch wenn Himmel und Erde vergehen, wenn wir vergehen, dein Wort bleibt die Wahrheit. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich möchte dich bitten, lieber Heiland, offenbare deinen Kindern, meinen Brüdern und Schwestern, dass wenn sie nach Hause gehen, dass sie nach Hause gehen und wissen, nicht nur vom Hören und Sagen, sondern dass ihr Auge es gesehen hat, ihr Fleisch es erlebt hat, dass sie an ihrem Körper, an ihrer Seele, an ihrem Geist erfahren haben, es ist wahr, was du gesagt hast und man kann dir vertrauen. Halleluja. In Kleinigkeiten, in großen Dingen, in Stürmen, in Schwierigkeiten, man kann dir vertrauen. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Segne die, die krank sind, stärke sie, berühre die, die schwach sind. Herr, und alle, die Hilfe brauchen, steh ihnen bei. Wir beten für alle, die irgendwo in Not sind. Auch die verfolgten Christen, wo auch immer. Halleluja, praise Gott. Ich bete für die verfolgten Gläubigen, ganz besonders in Ländern, wo der Islam herrscht und terrorisiert die Menschen. Bitte sei du bei ihnen und schütze deine Kinder. Halt eine schützende Macht über sie. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.